first year.
Dann begrüße ich heute Sandra Pantel im Podcast. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
Hi Arne, danke.
Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du bislang gemacht hast oder jetzt machst?
Klar, sehr gerne. Also Sandra Pantel ist mein Name, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und bin seit inzwischen 14 Jahren Syndikusanwältin. Die meiste Zeit davon habe ich in unterschiedlichen Unternehmensbereichen und Funktionen im ThyssenKrupp-Konzern verbracht. Inzwischen bin ich seit 2018 im heutigen TK Elevator Bereich. Das ist die frühere Aufzugssparte des ThyssenKrupp-Konzerns, die im Sommer des letzten Jahres an ein Konsortium verkauft worden ist und seitdem selbstständig ist. Und dort verantworte ich die Rechtsabteilung der Business Unit Europe Africa, eine Rechtsabteilung mit 12 Juristen, die im In- und Ausland sitzen. Und wir beraten unsere Konzerngesellschaften im Bereich Herstellung, Montage, Reparatur und Wartung von Aufzügen und Fahrtreppen.
Und du hast direkt bei ThyssenKrupp angefangen damals oder warst du vorher noch als Anwältin tätig?
Ich habe direkt bei ThyssenKrupp angefangen. Und zwar habe ich dort schon meine Wahlstation absolviert. Das war aber eigentlich gar nicht so geplant, also die Wahlstation natürlich schon, aber dass ich Unternehmensjuristin werden würde, war nicht wirklich geplant. Ich hatte eigentlich immer vor, ganz klassisch Anwältin zu werden. Das hat mich auch in das Jurastudium gebracht, diese Vorstellung, dass das mein Berufsziel sein sollte. Und habe auch eigentlich meinen ganzen akademischen Werdegang darauf ausgerichtet. Ich habe sehr früh angefangen, in einer kleinen Boutique-Kanzlei zu arbeiten, die sich auf privates Baurecht spezialisiert hatte, und wollte eigentlich genau auch in diesem Bereich später als Anwältin tätig werden. Habe dann auch angefangen, nebenbei Ingenieurwesen zu studieren, um so ein bisschen das akademische Fundament auch für diese interdisziplinäre Arbeit zu legen. Und hatte dann eigentlich in der Wahlstation nur vor, mal die Gegenseite sozusagen von innen kennenzulernen. Also die Unternehmen, die wir sonst immer auf der Gegenseite in Bauprozessen hatten. Und bin so in ThyssenKrupp, ins ThyssenKrupp-Unternehmen gekommen, dort in einen baunahen Geschäftsbereich. Und habe da vom ersten Tag an ein ganz spannendes Arbeitsfeld erlebt, was ja eigentlich in der Juristenausbildung gar nicht so richtig vorkommt. Also viele beschäftigen sich nicht damit, was macht ein Unternehmensjurist. In der Ausbildung ist es als Berufsbild nicht angelegt. Und so war das für mich eigentlich wirklich ein Schuss ins Blaue, dort loszulegen. Und das, was ich da an Arbeitsumgebung erlebt habe und an Themen, in die man eingebunden wird, hat mich vom ersten Tag an begeistert. Und so sitze ich heute vor dir und bin jetzt seit diesen ganzen Jahren Unternehmensanwältin habe das nie bereut, damals wirklich direkt nach der Wahlstation, als das Angebot kam, dort beginnen zu können, dann auch dem Berufswunsch der Anwältin abzuschwören und ins Unternehmen einzusteigen.
Ja, finde ich total spannend. Das zeigt ja irgendwie auch, dass man die Chance ergreifen sollte, diese Station im Referendariat dann auch vielleicht mal für etwas zu nutzen, was man sich noch gar nicht so genau vorstellen kann. Selbst wenn man eigentlich schon weiß, man möchte eigentlich vielleicht Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt werden. Aber wer weiß, vielleicht ist die andere Sache ja noch interessanter oder es gefällt einem dann so gut, dass man da dabei bleibt. Und ein Studium neben des Jurastudiums, weil ihr irgendwie, hatte ich das nicht ausgelastet oder das stelle ich mir brutal vor?
Wirklich, das habe ich nicht mit dem Ziel gemacht, das abzuschließen. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da hat mich die erste Statistikvorlesung auch echt geerdet, ja. Also da wusste ich, das wird nichts. Mir ging es einfach darum, relativ früh dafür zu sorgen, auch zu verstehen, wenn man im Baurecht arbeitet, das gilt in vielen anderen Bereichen auch, dann sitzt man ja häufig mit Menschen an einem Tisch, die auf der anderen Seite was eine andere Profession haben, einen anderen Beruf gelernt haben, sich anders artikulieren, eine andere Art haben zu denken. Und da hat man manchmal wirklich einfach ein Übersetzungsproblem, auch wenn man eigentlich in derselben Sprache spricht. Und ich wollte verstehen, so ein Ingenieur, wie denkt der, was bestimmt sein Gedankenspektrum, was sind dann vielleicht auch Fragen, die ihn beschäftigen, und auch einfach ein bisschen mehr von der Sachmaterie zu verstehen. Und das war mein Angang, Und so habe ich eben insgesamt auch nur, ich glaube, 5 Semester Vorlesungen gehört. Und aber wie gesagt, nicht mit dem Ziel, das abzuschließen, sondern da einfach ein bisschen Unterfutter zu schaffen in diesem Fachbereich.
Finde ich aber eigentlich einen guten Plan. Und würdest du sagen, dass das funktioniert? Also dass man da viel mitnimmt, was man dann später, ja gut, jetzt bist du nicht als Rechtsanwältin im Baurecht tätig, aber dass der Plan soweit aufgegangen wäre?
Doch, das würde ich sagen. Und das ist auch vielleicht wirklich ein Tipp, dass man sich immer überlegen soll, wenn man irgendwie einen Schwerpunktbereich hat, wo kann man vielleicht in diesem Bereich auch noch Wissen herbekommen, unabhängig vom juristischen Wirken. Und doch, das hat sich gelohnt. Und ich habe heute zwar keinen Schwerpunkt im Baurecht, aber wie gesagt, wir montieren und warten Aufzüge und Fahrtreppen, damit ja durchaus Produkte, die in Bauwerken eingebaut sind, sodass baurechtliche Fragestellungen mich auch heute noch einholen. Und wenn ich meinen Technikerkollegen glauben darf, dann merkt man manchmal schon an den Fragen, die ich stelle, dass ich irgendwie ein Verständnis für technische Zusammenhänge habe. Und deshalb schadet hat das nicht. Und den Tipp würde ich auf jeden Fall geben.
Außerdem lernt man auch mal ein paar andere Leute kennen und nicht nur Juristen in seinem Freundeskreis. Das ist ja auch ein Vorteil.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
So, dann lass uns mal zu deiner jetzigen Tätigkeit springen. Wie kann man sich denn deinen aktuellen Arbeitsalltag so vorstellen? Was hast du so auf dem Tisch liegen? Jetzt natürlich nicht komplett inhaltlich, aber so grob, worum geht's da?
Ja, vielleicht muss man da einleiten, weil ich habe ja gerade gesagt, die Tätigkeit des Unternehmensjuristen ist vor allen Dingen, glaube ich, für deine Zuhörer nicht so greifbar. Da muss man vielleicht vorneweg sagen, dass es den Arbeitsalltag eines Unternehmensjuristen vielleicht genauso wenig gibt, wie es den Arbeitsalltag eines Juristen gibt. Und da ist es, kommt es darauf an, redet man über ein kleines Unternehmen, redet man über ein großes Unternehmen, genauso wie es beim Anwalt darauf ankommt, bist du Einzelanwalt oder in einer Boutique oder in einer Großkanzlei. Und bei Unternehmen kann man sagen, dass es ganz grundsätzlich, glaube ich, 2 Modelle gibt. Es gibt sehr große Rechtsabteilungen mit einem sehr hohen Grad an Spezialisierung in Fachbereichen und es gibt Rechtsabteilungen, die eher kleiner sind von der Mannstärke und dann eher generalistisch ausgelegt. Wir bei TK Elevator sind eher eine kleinere Rechtsabteilung mit Generalisten. Wir haben für einige Spezialbereiche wie IP-Recht oder IT-Recht oder Forschung und Entwicklung Juristen, die sich auf diese Themen spezialisieren und dann auch nur das machen. Ich aber, genauso wie die Kollegen in meinem Team, wir sind Generalisten und arbeiten entlang der ganzen Wertschöpfungskette unserer Unternehmen, die wir beraten. Und beraten also einmal das Tagesgeschäft der Unternehmen und auch die Strategie unserer Unternehmensgruppe. Und das bestimmt, deshalb habe ich diesen großen Bogen gemacht, auch meinen Arbeitsalltag. Denn auf meinem Tisch landen sowohl Fragestellungen, die mit der Tagestätigkeit der Unternehmen zusammenhängen. Das können, wie ich das gerade gesagt habe, baurechtliche Fragestellungen sein, die mit einem Bauprojekt zusammenhängen. Das können Produkthaftungsfragen sein, wenn ein Produkt mal vielleicht nicht so eingebaut wurde, wie das erwartet war. Das können wettbewerbsrechtliche Fragestellungen sein. Es können aber auch gesellschaftsrechtliche Fragestellungen sein, weil wir haben insgesamt allein in Europa und Afrika über 60 Unternehmen, konzernverbundene Unternehmen, die müssen auch erstmal verwaltet werden als Unternehmensportfolio und dann reden wir da auch über Betreuung von Aufsichtsräten, Verschmelzungen, die realisiert werden müssen, Gesellschaftsversammlungen, die organisiert werden müssen und das landet auch dort, also auf meinem Schreibtisch. Und bei mir jetzt persönlich kommt noch hinzu, dass ich ja durch die Teamleitung auch noch einen gewissen Anteil an allgemeinen Managementaufgaben zu bewerkstelligen habe. Also ich leite das Team, das ist Personalführung mit verbunden. Ich habe aber auch eine Kostenstellenverantwortung, muss also das interne und externe Budget überwachen und habe dann auch noch diverse Reporting-Verantwortungen, dass wir zum Beispiel fürs Risikocontrolling und Rechtsrisiken überwachen und melden müssen. Also so darfst du dir vorstellen, das Themenspektrum. Und ich kann nur sagen, ich bin manchmal selber überrascht, was am Ende des Tages meinen Tag bestimmt hat. Das weiß ich manchmal morgens noch nicht. Deshalb Flexibilität und einen gewissen Sinn für eine Priorisierung, das ist auch was, was man mitbringen sollte, wenn man sich für den Beruf entscheidet.
Ja, ist auf jeden Fall total abwechslungsreich und stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor, wenn man so viele verschiedene Bereiche abdecken muss, weil es ja schon so kompliziert genug ist, zum Beispiel gesellschaftsrechtlich auch zu beraten oder wettbewerbsrechtlich, stelle ich mir das echt gar nicht so einfach vor.
Ja, da muss man vielleicht auch sagen, wir haben uns ja gerade vorher auch kurz unterhalten, dass du dich persönlich jetzt eher im Gesellschaftsrecht auskennst. Also ich habe wahrscheinlich im Gesellschaftsrecht nicht den gleichen Tiefgang wie du. Das heißt aber, ich habe in der Regel einfach ein Problembewusstsein. Ich erkenne, wenn etwas getan werden muss, wenn irgendwo ein Regelungsbedarf besteht. Ich kann das dann manchmal bis zum gewissen Punkt selber erledigen. Aber dann, und das ist eben dieser Ansatz einer eher kleinen, generalistisch ausgerichteten Rechtsabteilung, wenn wir an einen Punkt kommen, obwohl wir es nicht mehr mit Inhouse-Mitteln abdecken, dann arbeiten wir mit externen Kanzleien zusammen und binden dann deren Fachexpertise in den Einzelthemen in unser Beratungsspektrum mit ein.
Und du hattest es, glaube ich, am Anfang schon gesagt. Wie viele Kollegen sitzen im Ausland derzeit bei euch? Weißt du das ungefähr?
Ja, also wir sind insgesamt ein Team mit knapp 50 Berufsträgern. Und wir sitzen in Deutschland in der reinen Rechtsabteilung mit knapp 10 Juristen. Und in meinem Team sind es 12 Kollegen, die im Ausland sitzen.
Und wie funktioniert das momentan so mit der Abstimmung mit deinen Kollegen? Gerade Afrika hat man ja gewisserweise dann auch manchmal ein bisschen Zeitverschiebung und so weiter. Und alles nur nach Afrika ja sowieso nur über wahrscheinlich Videokonferenzen oder und so weiter. Hat es das nochmal deutlich schwerer gemacht oder hat sich da gar nicht so viel geändert jetzt durch die Corona-Situation?
Ja, vielleicht hatten wir sogar einen kleinen Vorteil, muss ich sagen. Also dadurch, dass wir immer schon ein remote arbeitendes Team waren, sind für uns bestimmte Routinen, die viele Kollegen sich im letzten Jahr mit viel Mühe erst angeeignet haben, die waren für uns schon fast Standard. Also dass wir virtuelle Team-Meetings haben und das liegt einfach in der Natur der Sache. Gleichwohl, wir hatten sehr liebgewonnene Routinen. Wir haben uns beispielsweise als ganzes Team mindestens einmal im Jahr auch getroffen. Das ist einfach unumgänglich, um wirklich auch persönliche Beziehungen aufzubauen. Und ich selber bin auch zu meinen Kollegen ins Ausland geflogen. Immer mal, wenn irgendein Thema anstand, was wir am besten auch einfach gemeinschaftlich in einem persönlichen Meeting klären konnten. Und das ist natürlich alles weggefallen und musste irgendwie substituiert werden. Also auch wir standen da vor einer gewissen Herausforderung und haben einfach im letzten Jahr nochmal vermehrt auf die Möglichkeit zurückgegriffen, uns virtuell zusammenzuschließen. Und ich kann sagen, was mich gefreut hat, ist, dass wir auch ein Mittel gefunden haben, uns jenseits von Arbeitsthemen zusammenzufinden. Also wir haben vor allen Dingen Friday Night Outs virtuell zusammengestaltet und haben uns zusammen telefoniert, nachdem wir alle die Arbeit abgeschlossen hatten und haben ein Feierabendbierchen, wenn ich das so sagen darf, zusammen getrunken und haben uns so auf eine Art und Weise auch nochmal in einer größeren Regelmäßigkeit privat zusammengefunden und das war auch schön. Also es hatte auch seine gute Seite, dass wir ein bisschen gezwungen wurden, kreativ zu sein.
Ja, jetzt ist es ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, in so eine Führungsposition reinzuwachsen. Ich stelle es mir allerdings noch schwerer vor, wenn man quasi diesen persönlichen Kontakt tatsächlich dann nur sehr selten hat, jetzt mittlerweile wahrscheinlich dann leider fast gar nicht mehr. Wie hast du das gelernt? Wie bist du das angegangen?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte das große Glück, dass es am Anfang ja noch ging mit einer hybriden Herangehensweise. Also als ich die Stelle 2018 antrat, konnte ich zumindest für mein ganzes Onboarding auch noch die Kollegen besuchen und es waren noch persönliche Kontakte möglich. Und da muss ich auch ganz ehrlich sein, das lässt sich eigentlich kaum durch etwas ersetzen. Also ich habe jetzt in der Zeit auch zwei neue Kollegen in meinem Team willkommen geheißen und ein Onboarding rein virtuell zu gestalten. Es geht, aber es ist einfach nicht so gut, wie es möglich ist, wenn man sich wirklich treffen kann. So hatte ich also schon mein Toolkit so ein bisschen zusammengestellt, als es dann für uns alle in die pandemische Vereinzelung ging sozusagen. Und dann konnte ich eher auf das zurückgreifen, was ich mir davor schon angeeignet hatte. Aber ich muss auch sagen, unsere HR-Abteilung hat da auch viel unterstützt und kleine Learning-Nuggets angeboten, wie man bestimmte Herausforderungen im Teammanagement in einem virtuellen Setup angehen kann. Und da habe ich dann immer einen Sparringspartner gehabt für eine Herausforderung, wenn ich mal nicht weiter wusste. Also da war ich zum Glück auch einfach nicht alleine, was in so einem Unternehmen natürlich auch immer toll ist, dass man andere Unterstützungsfunktionen hat, die einem dann da zur Hand gehen, einen unterstützen. Ja,
ja. Was ich mich gerade noch gefragt habe, wenn dann Arbeitsprodukte aus den ausländischen Gesellschaften kommen, jetzt sagen wir mal aus einem Standort in Afrika, wie kannst du die überhaupt inhaltlich reviewen? Es ist ja dann natürlich eine andere Jurisdiktion. Wie macht ihr das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich kann ich das inhaltlich nicht bewerten. Ich kann da mit der Brille des deutschen Juristen drauf gucken und kann dann auch manchmal Fragen stellen, wenn mir irgendwas zu abwegig erscheint. Und da kann ich auch nur sagen, das ist vielleicht auch mit einer der größten Quellen meiner Freude an dieser Arbeit, weil das macht mich jeden Tag schlauer. Also die Arbeit mit den Kollegen und dieser gemeinschaftliche Blick durch unterschiedliche Brillen, unterschiedlicher Jurisdiktionen auf die gleiche Herausforderung, das ist wirklich, wenn ich das Wort benutzen darf, stimulierend. Das ist wirklich toll, wenn man seinen Geist dauernd weitet. Aber auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich kann das inhaltlich nicht bewerten. Wir haben da einen kollegialen Austausch. Am Ende, wenn ich da drauf schaue, dann ist es eigentlich immer nur, sind die Fragen, die die Zentrale, unser Headquarter, unsere Eigentümer beschäftigen, sind die da adäquat adressiert? Sind bestimmte Formalien eingehalten? Aber ansonsten sind das meine Kollegen vor Ort, die die Sachherrschaft über das Thema haben und da vertraue ich voll auf deren Input. Also so musst du dir das vorstellen.
Das heißt, dann setzt ihr im Ausland wahrscheinlich auch eher auf etwas erfahrenere Kollegen wahrscheinlich, oder? Also ich stelle mir dann vor, dann ist man ja ein bisschen darauf angewiesen, dass die schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, wenn sie bei euch einsteigen. Wobei man in Deutschland vielleicht dann auch mal Berufsanfänger anlernen kann. Das stelle ich mir dann in dem Setup ein bisschen schwerer vor, oder?
Ja, das ist in der Tat richtig. Du musst dir auch vorstellen, wir haben nicht in jedem Land, das ergibt sich ja allein aus der Anzahl meiner Teamkollegen, die ich dir nannte, dass wir nicht in jedem Land einen Juristen sitzen haben. Und wir haben in unseren strategischen Schwerpunktländern, zum Beispiel in Spanien, wiederum ein Team mit 3 Juristen. Und da ist in der Tat ein Seniorer-Kollege, der das Team leitet. Und wenn wir dann jüngere Kollegen anstellen, dann können die natürlich einfach von seiner Erfahrung profitieren. Und ich weiß, dass dann auch alles gut aufgegleist sozusagen. Aber grundsätzlich, und das gilt für mich in Deutschland ganz genauso, es kommt eigentlich immer auf die jeweilige Persönlichkeit an. Und da bringt manchmal auch ein Berufsanfänger eine gewisse Hands-on-Mentalität mit. Da hat man sofort den Eindruck, der hat sich da schnell in das Thema eingegraben, auch wenn der jetzt vielleicht nicht so viel Berufserfahrung mitbringt. In anderen Ländern oder in anderen Konstellationen ist es dann tatsächlich eher angezeigt, jemanden zu nehmen, der vielleicht 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung mitbringt. Also es ist ganz unterschiedlich, da gibt es nicht das Patentrezept.
Ja, das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Welche Qualitäten oder Fähigkeiten müsste denn jemand mitbringen, der sich jetzt also aus deiner Sicht für eine Tätigkeit im Unternehmen interessiert? Jetzt hast du gerade schon gesagt, Hands-on-Mentalität kann nicht schaden, so ein generalistischer Ansatz ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt.
Mhm. Ich würde vielleicht noch ein paar Dinge ergänzen wollen. Also aus meiner Sicht, wenn man im Unternehmen arbeiten will, dann muss man vor allen Dingen ein unternehmerisches Verständnis mitbringen. Einmal ganz genereller Natur, aber auch für das konkrete Unternehmen, in dem man dann arbeitet, muss man sich für das muss man sich interessieren und begeistern können. Wie kann man das bewerkstelligen? Wie kann man das machen? Aus meiner Sicht gibt es da ein ganz einfaches Modell, nämlich raus aus dem Büro und ran an die Front sozusagen und fragen, fragen, fragen. Um mal ein Beispiel aus meiner Tätigkeit zu nehmen, wenn ich beispielsweise die Funktionalität eines Aufzugs kennenlernen möchte, um zu verstehen, warum eine Mängelrüge bei uns eingegangen ist, dann rufe ich in der Niederlassung an und frage, ob ich mit einem Techniker sprechen kann, und dann erklärt er mir mit ganz viel Leidenschaft den Aufzug. Vielleicht habe ich sogar die Möglichkeit, vor Ort mir das mit ihm anzugucken und ihm diese Fragen zu stellen. Und das ist für die technischen Kollegen in der Regel ein großes Aha-Erlebnis, dass jemand aus der Zentrale kommt und auch mal wissen möchte, wie es wirklich funktioniert. Oder wenn ich nicht den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn verstehe, dann rufe ich in der Controlling-Abteilung an und frage, ob mir das mal jemand erklärt. Und dann setze ich mich mit dem Kollegen zusammen und dann bringt er mir das mal ein bisschen bei. Und das ist vielleicht auch ein großer Pluspunkt. Ich sagte das gerade schon, dass man eben in einen fachlichen Austausch mit Kollegen treten kann, ganz ohne Hürden, weil man ja im gleichen Unternehmen arbeitet, sich dann so wirklich on the job Fertigkeiten aneignen kann, die ganz entscheidend dafür sind, dass man später gut beraten kann. Denn nur wenn ich verstehe, was meinen Mandanten bewegt, dann kann ich auch seine Fragen richtig und zielführend beantworten. Also dieses unternehmerische Verständnis, das macht viel aus. Und das kann man später immer noch, wenn man sagt, okay, das ist wirklich meine Tätigkeit, das macht mir Spaß, weiter unterfüttern. Also ich habe zum Beispiel mich auch für ein MBA entschieden, um diese betriebswirtschaftliche Komponente noch ein bisschen weiter zu stärken. Und auch das war für mich genau die richtige Entscheidung. Das war für mich genau die richtige Fortbildung, um im Unternehmen auch Karriere zu machen. Und davon abgesehen, also von diesem unternehmerischen Verständnis, das schließt sich so ein bisschen an diese Hands-on-Mentalität an, glaube ich, wenn man im Unternehmen arbeitet, dann muss man wirklich Dienstleister sein. Also man muss Dienstleistungsmentalität mitbringen und man muss verstehen, dass man im Unternehmen Unterstützungsprozess ist. Als Jurist im Unternehmen ist man nicht Selbstzweck. Unser Unternehmen ist da, um Aufzüge und Fahrtreppen und andere Mobilitätslösungen zu entwickeln und nicht um mich als Juristin nach vorne zu bringen. Und deshalb ist das andersrum. Und das muss man in seinen Alltag einfließen lassen. Und das bedeutet, glaube ich, gerade für viele junge Kollegen zu verstehen, dass natürlich solide juristische Arbeit wichtig ist, aber dass man mit einem ellenlangen Memo oder einer juristischen Stellungnahme jetzt nicht unbedingt etwas gewinnt, sondern dass man sich in die Schuhe des anderen setzen muss, dass man verstehen muss, wo drückt da der Schuh, und die sind an einer Lösung interessiert und nicht an einer wissenschaftlichen Ausarbeitung. Und das ist nur ein Beispiel, aber ich glaube wirklich, das Herz als Dienstleister zu haben, das ist wichtig, wenn man im Unternehmen arbeitet.
Ich glaube, da lässt sich jetzt auch ganz gut die Brücke schlagen zu meiner nächsten Frage, und zwar, welche Fähigkeiten ein Anwalt mitbringen muss, der euch berät oder der das Unternehmen berät. Aber ich glaube, das ist ganz ähnlich. Auch da wird das Unternehmen natürlich wollen, dass der Anwalt so gut es geht versucht, die Produkte zu verstehen, die Wertschöpfungskette zu verstehen, um das Unternehmen dann auch möglichst pragmatisch beraten zu können, oder?
Genau so ist das. Ja, also das ist das Spiegelbild dessen, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich mit externen Anwälten zusammenarbeite, dann sollen die genau auf diese Dinge einzahlen, sollen das genau mitbringen, damit idealerweise die Arbeitsleistung des externen Kollegen für mich direkt 1:1 verwendbar ist, auch im Unternehmenskontext.
Das heißt, auch da keine elendig langen Memos und Gutachten, sondern lieber ein bisschen wirtschaftlicher denken, pragmatischer denken und gucken, wie kann ich dem Unternehmen hier jetzt am dienlichsten sein in dem Fall.
Genau. Am Ende ist es alles, was wir tun als Juristen im Unternehmen, ist unternehmerische Entscheidungen vorbereiten. Die treffen dann immer die Management-Level, aber sie müssen sie aufgeklärt treffen. Und das sollen wir befähigen. Und so sollen also all unsere Arbeitsleistungen am Ende in einen Entscheidungsprozess einfließen können. Und wenn dann eben externe Kollegen uns unterstützen und etwas ausarbeiten, dann muss das so zugeschnitten sein, dass das eben einem Manager ermöglicht, eine Entscheidung auf dessen Basis zu dieser Basis zu treffen.
Du hast vorhin schon gesagt, ihr greift auf externe Berater zu, wenn es vom Umfang her einfach nicht mehr intern zu bewerkstelligen ist. Kommt das häufig vor oder würdest du schon sagen, das meiste macht ihr dann doch irgendwie in-house?
Wir haben schon den Anspruch, einen Großteil in-house abzudecken. Das ist auch einfach. Wir möchten natürlich auch an den Entscheidungsprozessen beteiligt sein oder an den Projekten beteiligt sein, die unser Unternehmen bewegt. Deshalb, wenn wir das machen, man kann das, glaube ich, beschränken, vor allen Dingen auf M&A-Projekte, wo das dann auch einfach für die Verhandlungsführung erforderlich ist. Und auch, wenn wir internationale Projekte haben, die beispielsweise Jurisdiktionen umfassen, die wir nicht abdecken können mit Kollegen. So haben wir zum Beispiel in England keinen Juristenkollegen. Und wenn dann dort ein größeres Projekt zu realisieren ist, dann arbeiten wir mit Kanzleien zusammen.
Jetzt ist es ja so, dass Unternehmen schon immer auch ein bisschen mit Kanzleien um die besten Bewerber kämpfen müssen. Was würdest du sagen, sind aus deiner Sicht so Punkte, mit denen Unternehmen punkten können, um die Bewerber vielleicht zu sich zu ziehen und nicht in die Kanzleien abwandern zu sehen?
Ja, in der Tat. Es ist, gute Bewerber zu gewinnen, ist schwieriger denn je. Und unser Vorteil als Arbeitgeber im Unternehmen, den kann ich eigentlich herleiten aus dem, was ich gerade schon gesagt habe. Zum einen, wenn man Interesse an interdisziplinärer Arbeit hat und Spaß daran hat, nicht nur mit Juristen an einem Tisch zu sitzen, dann bietet das Unternehmensumfeld einfach unfassbar viele Möglichkeiten. Und das macht den Arbeitsalltag abwechslungsreich und spannend. Das ist ein großer Pluspunkt im Unternehmen. Der andere Pluspunkt, jetzt ganz konkret auch, wenn man ein Unternehmen sich aussucht, was so international ausgerichtet ist wie TK Elevator, ist einfach die internationale Zusammenarbeit. Ich habe das gerade schon gesagt, für mich ist das persönlich auch eine Herzenssache. Ich schätze den Austausch mit meinen Kollegen unfassbar und hätte mir nie zu träumen gewagt, mit einem deutschen Jurastudium so international arbeiten zu können. Und da muss man auch sagen, da hinkt auch die Juristenausbildung einfach hinterher. Die Durchlässigkeit unseres Arbeitsmarktes ins europäische oder insgesamt internationale Ausland ist einfach nicht gegeben. Und da ist das Unternehmen, öffnet einem da ein bisschen eine Tür, die sonst nicht da ist. Das ist, glaube ich, auch ein großes Plus als Arbeitgeber. Und nicht zuletzt, auch da bin ich persönlich ein gutes Beispiel, ich bin jetzt schon so lange bei ThyssenKrupp und habe da so viel unterschiedliche Funktionen und Unternehmen erlebt, ohne den eigentlichen Arbeitgeber zu wechseln. Also juristisch habe ich natürlich immer für einen anderen Arbeitgeber gearbeitet. Aber wenn man auch Spaß hat, in einem gewissen zeitlichen Umfang sich auch mal zu verändern und trotzdem irgendwie unter dem gleichen Dach zu arbeiten. Auch da bringen Unternehmen einfach viele, viele Optionen, die vielleicht der anwaltliche Arbeitgeber so nicht hat.
Ja, wo ich gerade noch dran gedacht habe, ist, eigentlich ist es ja auch so, dass man, wenn man im Unternehmen arbeitet und intern Projekte dann juristisch begleitet, diese Projekte in der Regel dann tatsächlich auch von Anfang bis zum Ende betreut, nehme ich an. Und das ist halt gerade in Kanzleien am Anfang ja nicht unbedingt so. Da kommt man zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn es irgendwie intern nicht mehr zu bewerkstelligen ist, kommt man auf das Projekt, bearbeitet die eine Fragestellung und dann ist man auch wieder raus. Und man kriegt gar nicht mehr mit, wie ist es eigentlich entstanden, das Problem, und wie ist es am Ende dann tatsächlich in der Praxis gelöst worden. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass man da tatsächlich von Anfang bis zum Ende dann auch mit dabei ist.
Da sprichst du wirklich was an. Ich hatte ganz zu Beginn gesagt, dass mich die Arbeit als Unternehmensjurist sofort begeistert hat. Und das war tatsächlich einer der wesentlichen Faktoren, warum es mir auch so leicht fiel zu sagen, okay, ich nehme von meinem eigentlichen Plan Abstand und ich fange im Unternehmen an. Denn exakt, man wird, manchmal sagen, man hat im Unternehmen einen sehr natürlichen Zugang zu Mandanten. Dadurch, dass man der Unternehmensanwalt ist, die Kollegen, die operativen Kollegen aus den Gesellschaften wissen in der Regel ganz genau, wen sie in der Rechtsabteilung mit ihrem Problem ansprechen. Es gibt auch Prozessverläufe, die vorsehen, wann man eingebunden werden muss. Und dann stehen die bei einem auf der Matte sehr früh, schildern einem die Idee, eine Projektidee oder man wird eingebunden in eine strategische Entscheidung und begleitet wirklich vom ersten Tag an mit, wie dieses Projekt umgesetzt wird. Kann sehr früh Weichen stellen, damit natürlich auch verhindern, dass vielleicht am Ende Hürden entstehen, an die am Anfang keiner gedacht hat, weil kein Jurist eingebunden war. Und man kann natürlich auch wirklich beeinflussen, dass das erfolgreich verläuft. Und dann ist man wirklich bis zum letzten Tag auch dabei und sieht dann so ein Projekt am Ende erfolgreich sich realisieren. Und das macht wirklich Spaß und ermöglicht einem einen sehr kreativen Umgang mit den juristischen Fertigkeiten, die man so aus dem Studium mitbringt. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein großer Pluspunkt im Unternehmenskontext.
Das ist schon cool, ja, auf jeden Fall. Jetzt, wenn man Leute danach fragt oder etwas berufserfahrenere Leute danach fragt, was wäre so dein Tipp an Jurastudentinnen und Studentinnen, dann hört man häufig, sie sollen über den Tellerrand hinausblicken. Und ich habe das aus unserem Gespräch jetzt so ein bisschen mitgenommen, dass du das tatsächlich sehr früh gemacht hast und das auch ja ein Rat von dir ist, dass man sich dann auch links und rechts die Sachen anguckt, die man dann rechtlich beraten möchte und nicht einfach immer nur die Gesetze, die man natürlich dann braucht, vor Augen hat, sondern tatsächlich seine Perspektive ein bisschen weitet. Wenn wir darüber hinausgehen, was könntest du aktuell Studierenden oder was würdest du denen gerne noch mitgeben für ihre spätere Laufbahn? Irgendwas, was du vielleicht früher gerne gewusst hättest, was du jetzt erst im Nachhinein so realisiert hast?
Ja, also deine letzte Frage zuerst beantwortet, also etwas, was man mir gerne hätte früher sagen dürfen, dann ist das auf jeden Fall, dass man sich Mentoren suchen soll. Das ist jetzt so ein großes Wort und ich meine damit gar kein institutionalisiertes Mentorenprogramm, aber jemanden suchen, der einen anderen Hintergrund hat, was anderes studiert hat oder einen anderen Beruf hat und dem mal den eigenen Lebensentwurf schildern oder eine Idee schildern oder auch im Kleineren vielleicht einfach einen Lösungsweg einer Hausarbeit mal jemandem erzählen, der was anderes macht und mal dessen Reaktion abwarten und dessen Feedback wirklich kritisch aufnehmen und verstoffwechseln und darüber nachdenken. Ich finde, einen Außenblick auf die eigene Gedankenwelt und auf einen eigenen Lösungsweg, der macht einen immer nur schlauer, weil man so ein bisschen doch sich immer in seine eigene Ecke manövriert. Und natürlich kann man mit auch zunehmender Berufserfahrung und immer weiter spezialisierten analytischen Fertigkeiten viel für sich selber aufschließen. Aber man nutzt am Ende doch immer wieder sein juristisches Besteck. Und das ist einfach wirklich eine Erkenntnisquelle, die ich mir gerne früher erschlossen hätte. Ich hatte das große Glück, tatsächlich im Unternehmen durch ein Mentoring-Programm das erste Mal mit einem Mentor zusammengeführt zu werden. Und das war ein Unternehmensstrateg. Ich werde das erste Meeting nie vergessen. Wir haben auch da wieder dieses Beispiel gebracht. Wir haben zwar beide Deutsch gesprochen, aber uns nicht verstanden, weil einfach ein Stratege ganz anders denkt und arbeitet, als der Jurist das tut. Aber das war, was am Anfang herausfordernd war, am Ende für uns beide extrem bereichernd. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was junge Kollegen nutzen sollten. Darüber hinaus, ja, ich hatte das große Glück, früh einen Themenbereich zu entdecken, der mir Spaß gemacht hat und wo ich mir dann auch vorstellen konnte, zu arbeiten. Das war aber trotz allem ein Zufallsfund, einfach weil ich in einer Kanzlei gearbeitet habe, die Baurecht, die sich auf Baurecht spezialisiert hatte. Und deshalb wäre mein zweiter Tipp vielleicht ein bisschen allgemeiner, arbeiten, und zwar früh viel nebenbei arbeiten. Und damit meine ich gar nicht nur die juristische Arbeit in der Kanzlei oder als Wismit oder sonst etwas, sondern egal, was man macht, wenn man sich in einem beruflichen Kontext irgendwo wiederfindet, das fordert einen heraus, man entdeckt Stärken und Schwächen, die man hat. An den Schwächen kann man arbeiten und die Stärken kann man genauso betonen. Und ich zum Beispiel sagte vorhin, ich finde, dass man eine Service-Mentalität haben sollte. Und ich habe ganz viele Jahre schon in der Schule als Verkäuferin gearbeitet im Textileinzelhandel. Und ich glaube, das, was man mir damit damals beigebracht hat, zu Freundlichkeit, Serviceorientiertheit, da lerne ich oder da habe ich heute noch was von. Und deshalb glaube ich wirklich, rauskommen und sich in einem anderen Kontext erleben und in einem beruflichen Kontext erleben, da hat man Zufallsgewinne, mit denen rechnet man nicht. Und das wäre deshalb mein zweiter Tipp.
Sehr schön. Wenn wir jetzt so langsam zum Ende einbiegen unseres Interviews, da stelle ich meistens noch eine Frage, die hast du jetzt nicht auf deinem Zettel stehen, das ist ein bisschen gemein. Du darfst dir aber auch alle Zeit nehmen, die du dafür brauchst. Und zwar frage ich gerne, das habe ich mir auch woanders geklaut aus einem anderen Podcast, wenn du die Möglichkeit hättest, jetzt sind wir hier im Ruhrgebiet, sagen wir mal in Düsseldorf, eine große Plakatwand mal für eine Woche mit irgendwas, du darfst draufschreiben, was du möchtest, nur keine Werbung, mit irgendwas zu beschriften, was würdest du der Menschheit gerne mal oder zumindest den Düsseldorfern gerne mal für eine Woche so mitgeben?
Oh wow, Arne. Was würde ich denen gerne mitgeben? Vielleicht wirklich bleibt neugierig mit einem großen Ausrufezeichen. Weil ich glaube, aufgeschlossen bleiben, sich hinterfragen, die Welt hinterfragen, neue Sachen entdecken, das bereichert das Leben. Da hat man mehr von, dann kann man der Umwelt was zurückgeben. Ich glaube, das würde ich dahin pinseln auf meine Plakatwand.
Finde ich sehr gut. Damit kann ich mich identifizieren. Super, dann danke ich dir vielmals für das Gespräch. Ich fand, da waren wieder super Tipps dabei und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast und dass ich so viel erzählen durfte.
Sehr gerne. Also vielen Dank und bis bald.
Bis bald, Arne. Tschüss.
Ciao. The first year.